Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, wir haben uns das heute mal so gedacht, dass ihr ein bisschen eingreifen könnt in die Predigt, also zumindest in den zweiten Teil der Predigt. Jetzt haben wir viermal das Buch Jona zu fassen und vielleicht denkst du, ey, meine eigentliche Frage, die ist überhaupt noch nicht dran gekommen. Wir haben den Chat in unserem Live-Gottesdienst und du bist aufgefordert, deine Frage oder deinen Gedanken oder so dort hineinzuschreiben und ich werde das dann versuchen, nachher bei den Ansagen noch in einem kürzeren zweiten Predigtteil irgendwie darauf einzugehen, wenn mir dann was Gutes dazu einfällt. Wir sind angefangen vor 3 Wochen mit dieser Frage, wie weit reicht Gottes Barmherzigkeit? Wie weit reicht sie eigentlich? Und im ersten Kapitel haben wir staunend gesehen, dass sie sogar reicht bis zu einem Haufen von Seeleuten, die aus allen Enden der Erde zusammengekommen sind dort. Und Gottes Barmherzigkeit, Gottes Herz, wie wir es hier auf dem Altar so stehen haben, es reicht sogar zu denen, die noch nichts von Gott, von dem Gott von Jona wussten. Im zweiten Kapitel, da sehen wir, dass sie sogar reicht in diesen Fischbauch hinein. In diesen total auf dem falschen Weg sich befindenden Propheten, der eigentlich doch so überzeugt war von sich und der echt gelogen hat und sich wirklich auf die Flucht gemacht hat von Gott. Sogar dahin, sogar in den Tod, in das Verderben, in das er sich dort hineinmanövriert hat, reicht Gottes Barmherzigkeit. Letzte Woche haben wir davon gehört, dass die Barmherzigkeit Gottes sogar zu den Gegnern von ihm reicht. Zu diesem gewalttätigen Volk, wirklich gegen Gottes Ideen verstoßenes Volk der Assyrer. Und das so versinnbildlich in der Stadt Ninive. Und heute das Finale. Heute das Finale, wie weit reicht Gottes Gnade und Barmherzigkeit? Reicht sie vielleicht sogar auch bis zu einem selbstgerechten Kenner Gottes? Ich lade euch ein, eure Bibel rauszuholen. Wir werden heute wieder versuchen, einige Verse oder beziehungsweise den Text so Stück für Stück durchzugehen. Und ich lade euch ein, dazu eure Bibel vor euch zu legen. Macht ruhig die Pause-Taste an, holt eure Bibel und dann habt ihr den Text auch mit vorlegen. Ich habe mich heute dafür entschieden, lieber ein bisschen was zu dem ganzen Text zu sagen, als einen Punkt in den Fokus zu nehmen. Und ich lade euch ein, euch auf diese Reise mit mir zu begeben. In Vers 1, da heißt es, Jona ärgerte sich sehr darüber. Also es fängt erst an mit so einem Ärger und dann kann man sich das vorstellen und dann geht das immer höher und dann wird das immer döller und intensiver und dann heißt es, der Zorn packte ihn. Also Jona ist nicht nur ein bisschen wütend, sondern komplett außer sich vor Zorn. Und wir als Leserinnen und Leser fragen uns natürlich, warum? Seine Predigt hatte den Mega-Erfolg, ganz wenig Worte und hundertprozentige Wirkung. Jede Predigerin, jeder Prediger würde sich das wünschen, jedes Elternteil wahrscheinlich auch. Du sagst nur einmal kurz was und deine Kinder machen genau 100% das, was du gesagt hast. Eigentlich doch super für Jona, aber Jona weiß, es ist schlecht für sein Volk Israel, dass der Feind Assur sich auf diese Umkehr einlässt und nicht ins Verderben rennt. Und ich habe mich gefragt, ist es das, was ihn so ärgert? Vielleicht. Vielleicht ist das so die erste Ärgerstufe. Ich glaube aber, es gibt noch diese zweite und die ganz und gar ihn gefangen nimmt. Ich glaube, Jona ist hier in einem Machtkampf mit Gott. Und die Frage, die Jona sich hier stellt, ist, wer weiß eigentlich, was richtig ist? Und er sagt das so zu Gott, Gott, wer von uns ist richtig? Mit seinen Ansichten, mit seinen Meinungen, mit seinen Beurteilungen von Dingen. Und dann krempelt sich Jona die Ärmel hoch und sagt, Gott, einer von uns ist falsch. Und eins weiß ich, Jona bin es nicht. mein Lieber. Für uns Leser ist das natürlich skurril. Und das ist ja gerade der Witz auch in dieser Geschichte, die uns so erzählt wird. Wir sehen Jona noch in diesem Fischbauch, diesen Lügner, diesen Flüchtigen, diesen Feigling im Grunde genommen. Und der wirklich alles falsch gemacht hat. Und er sagt, er weiß, was richtig ist. Schon manchmal komisch, wie selbstgerecht wir sein können und obwohl andere natürlich sehen, wo unsere Fehler sind. Aber wir können das ganz gut ausblenden, oft unsere Fehler, und sind überzeugt von uns. Jedenfalls Jona ist hier einer, der dafür stehen kann. Vers 2 geht es dann weiter. Er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, genau das habe ich mir doch schon gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich auch nach Tarsis fliehen, also nach Spanien fliehen. Ich möchte hier einmal noch eine weitere Geschichte überblenden. Das können wir nicht in aller Ausführlichkeit tun. Das kannst du zu Hause für dich noch mal ein bisschen weiter studieren, denn da gibt es eine Menge zu entdecken. Aber Jona ist hier am Schmollen. Ärgerlich, bockig und schmollig. Und wenn wir ihn hier auf der einen Seite von mir, oder sagen wir mal, das ist die Jona-Seite, Team 1, Altes Testament, Erstes Testament, schickt in den Ring zum Kampf um den Schmollweltmeister, Jona. Und dann haben wir hier zu meiner Rechten, Team 2, Neues Testament, schickt in den Ring den zweiten, den älteren Sohn als Herausforderung um den Titel des Schmollweltmeisters. Ich weiß nicht, wer am Ende gewinnen würde. Es sind beides Schwergewichtler in der Disziplin Schmollen und sich ärgern über Gott. Egal, ob die Geschichte vom verlorenen Sohn oder Jona. Parallel ist eins. Es gibt immer zwei Wege zu sündigen. Zwei Wege zu versuchen, selber Gott zu sein. Der erste Weg, das ist Jona Kapitel 1 und 2, oder das ist der jüngere Bruder auf der anderen Seite, das ist der Weg durch Flucht, Ungehorsam, Verlust der Moral, zu den Huren gehen, zu den Schweinen gehen, zu den Lügnern gehen. Alle würden sagen, klar, das ist Sünde. Das ist offensichtlich. Aber es gibt auch immer diesen zweiten Weg. Sünde im Neuen Testament, der Begriff dafür ist, ja, du hast eine Zielscheibe, du versuchst auf sie zu schießen. Stellen wir uns das mal beim Biathlon meinetwegen vor, du hast diese schwarze Scheibe, der Schütze tritt an und Sünde ist immer das, wenn es vorbeigeht. Und nehmen wir mal an, Jona im ersten zwei Kapiteln, er schießt tiefer. Er trifft nicht das Ziel, was Gott eigentlich für ihn hat, er schießt unten vorbei. Und der jüngere Sohn in dem Gleichnis tut es auch, er schießt unten vorbei. Aber der ältere Sohn und Jona in Kapitel 4 trifft auch nicht die Scheibe. Er schießt auch oben vorbei. Es ist auch Sünde. Sie sieht ein bisschen anders aus und wir würden darüber überhaupt nicht die Nase rümpfen. Sie sieht edel aus, aber es ist eine Zielverfehlung. Er ist genauso von Gott getrennt. Durch das moralische Richtigsein. Der erste Jona versucht, einen Ort zu finden, wo Gott nicht ist, zu fliehen. Oder der jüngere Sohn, sich zu befreien von seinem Vater. Autonomes Gebiet. Selber Gott sein. Zumindest in diesem Gebiet bin ich der, der Gott ist. Und Gott hat da gar nichts reinzureden. Das ist die erste Art von Sünde. Und die zweite Art von Sünde, selber Gott sein, weil man selber weiß, was richtig und falsch ist und darum Gott nicht zu brauchen. Weiter geht es. Dass Jona sagt, ich wusste ja Gott, du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Du bist ein Gott, dem das Unheil leid tut. Ich weiß nicht, ob euch das auch so begegnet, wenn du von Gnade sprichst, wenn du selber Gnade erlebt hast und dich das begeisterst, jemand, der da erstmal nicht so viel mit anfangen kann, jemand, der vielleicht auch kritisch auf Kirche guckt und Glauben, der wird immer so ein Verständnis davon haben, so ein Verdacht. Gnade, das muss gleichzeitig auch irgendwie ungerecht sein. Gnade heißt, ein Täter nicht so genau zu belangen, dass er keine Konsequenz zu fürchten hat. Ist leider in unserer Kirche oft so verstanden. Gnade heißt, jemand, der andere missbraucht, ach ja, mit dem wird mal ein bisschen gemeckert und dann geht das schon so. In der evangelischen und katholischen Kirche ist darüber ein großes Erkennen in den letzten Jahren gekommen, dass Gnade bedeutet Wahrheit, Konfrontation und auch zu sagen, was geht und was nicht geht. Und trotzdem ist Gnade da, aber trotzdem ist genauso Wahrheit da. Es ist keine leichte Aufgabe, es ist ein Weg, den unsere Kirchen dabei sind zu beschreiten. Und das ist gut so. Weiter geht es dann mit Vers 3, jetzt ist genug, Herr, lass mich sterben, denn ich will lieber tot sein, als weiterleben. Jona ist jetzt am Ende. Nach sauer kommt nicht lustig, sondern aufgeben. Hinschmeißen, weil er den Machtkampf mit Gott zu verlieren scheint. In den Phasen der Trauer ist das jetzt nicht mehr Rebellion, sondern er ergibt sich und er gibt auf. Diese Illusion, ich bin Gott, ich weiß, was richtig ist, die ist so ein Stück weit in ihm hier gestorben. Und wir sehen an ihm, dass Sünde, egal ob nach oben oder nach unten gezielt, immer was Tödliches an sich hat. Eine unmoralische Sünde oder Schlechtigkeit lässt einen im tosenden Meer landen. Gefahr von außen. Eine Selbstgerechtigkeit, die darüber schießt sozusagen, sie hat die Gefahr, selbstzerstörend zu enden. Die Gefahr ist in mir selbst. Der Tod lauert dort in mir selbst und das ist das, was Jona hier, glaube ich, erlebt. Vers 4. Der Herr aber fragte, hast du recht, dass du zornig bist? Ich finde es stark, wie Gott hier reagiert. Jona bietet ihm einen Machtkampf an. Und ganz ehrlich, Gott müsste ihn nicht fürchten, diesen Machtkampf. Er könnte ihn zerquetschen. Und es wäre ein leichtes für Gott. Aber stattdessen kommt er auf ihn zu und stellt ihm eine Frage. Und ich glaube nicht, dass er ihm sie so stellt. Hast du recht, dass du zornig bist? Sondern er kommt zart auf ihn zu. Jona, hast du ein Recht, dass du zornig bist? So wie der Vater in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Gedemütigt von seinem großen Sohn bei der großen Feier, bei der größten Feier vielleicht seines Lebens. Aber gedemütigt von dem älteren Sohn, der sagt, nö, ich komme nicht zu deinem Fest. Und Gott kommt zu ihm raus und sagt, mein Kind. Jona aber verließ die Stadt, in Vers 5 geht es weiter. Er suchte sich östlich der Stadt einen Platz und baute sich dort eine Hütte. Er setzte sich in den Schatten und wollte sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Jona hat jetzt echt keine Lust mehr auf das große Herz Gottes. Das ist ihm suspekt, das passt ihm überhaupt nicht in sein Konzept von Gott und er braucht jetzt Distanz. Er fühlt sich auch überhaupt nicht mehr eins mit diesen Menschen dort in Ninive. Die sind da und er ist hier. Und alles das, was Gott in ihm bewirkt hat in Kapitel 3, was wir letzten Sonntag hier gesehen haben und uns gefreut haben über die Entwicklung im Herzen von Jona, ist über Bord. Jona wird wieder zum Betrachter. Was da unter dem Kreuz passiert, was da mit Gottes Barmherzigkeit passiert, ist eine Sache. Und er guckt sich das mal an, ob das richtig oder falsch ist, wird das auch beurteilen am Ende. Aber er hat damit nichts mehr zu tun, auch gar nicht mit den Leuten dort, mit den Sünderinnen und Sündern. Nein, nein, er ist jetzt hier. Und ich glaube, er hat auch eine kleine Hoffnung, als er sich diese kleine Hütte dort sucht, dass vielleicht Gott ja doch noch zuschlägt und er sich angucken kann, wie Gott doch kurz einen Prozess macht mit denen da hinten. ist oft eine Haltung von den frommen Christen und Christinnen, die man so in sich hat oder auch manchmal antrifft unter Geschwistern. Lieber sitzt man so in der Vorstadt und guckt auf das, was im Stadtzentrum geschieht. Das Dunkle, das Finstere, das Lästerliche, der Sündensumpf. Man selbst hat hier so seinen Platz hinter seinem Gartenzaun, in der Sonne und kann sich das dann angucken, wie die anderen ihre Sünden tun und den Kopf darüber schütteln. Besser wäre noch, an den Nordpol zu ziehen, wenn man Sünde meiden möchte. Da ist nicht so viel Sünde wie in New York oder London oder Kiel im Stadtzentrum. Aber ganz ehrlich, wenn das die Christen am Anfang so gedacht hätten, lasst uns an die Orte gehen, wo möglichst wenig Möglichkeiten sind zu sündigen. Wir wären nicht Christen heute. Das Christentum wäre einfach veräppt, versandet und wäre in einem kulturellen Nichts, hätte sich dort aufgelöst. Aber sie sind in die Städte gegangen, da wo Gottes Liebe sie hingetrieben hat. Jesus macht das deutlich an der Geschichte hier vom verlorenen Sohn. Gott liebt nicht Sündlosigkeit, sterile Sündlosigkeit, sondern Gott liebt kontaminierte Sünder und Sünderinnen. Jetzt mal eine kleine Frage an dich. Denkst du auch manchmal, die Gemeinde, in der du bist, ist eigentlich nicht gut genug für dich? Und manchmal fühlst du dich auch so ein bisschen wie auf diesem Beobachtungsplatz, guckst dir das so an, was da so läuft, was die so machen in der Gemeinde. Es ist dann auch gar nicht mehr deine Gemeinde, sondern die Gemeinde. Und dann urteilst du, ob das gut ist oder schlecht. Ich glaube, für dich gibt es in diesem Buch Jona eine Botschaft von Gott an dich. Wir kommen weiter zu Vers 6. Gott, der Herr, aber ließ eine Rizinuspflanze in die Höhe wachsen. Sie wuchs über Jona empor und gab seinem Kopf Schatten. Jona sollte darüber seinen Ärger vergessen. Er freute sich sehr über den Rizinusstrauch. Wie reagiert Gott? Irgendwie stark. Da geht es einerseits um 120.000 Leute in Ninive, um die Gott sich sorgt, aber er sorgt sich eben auch um diesen einen irgendwie verirrten Kerl hier, diesen Jona. Er hat ihn lieb und er überlegt, wie komme ich an ihn ran? Mit dem Fisch, das hat schon gut geklappt. Was habe ich denn noch im Repertoire? Und Gottes Repertoire hat kein Ende. Er hat so ein großes Repertoire, er hat auch was für dich da drin. Und wenn du hier noch sitzt, vielleicht brauchst du keine Pflanze. Vielleicht brauchst du was anderes, mit dem Gott dir an dein Herz nahe kommt. In Vers 7 geht es dann weiter. Am Morgen, aber bevor die Sonne aufging, schickte Gott einen Wurm. Der erbiss die Wurzeln durch, sodass der Rizinus verdorrte. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott auch noch einen heißen Ostwind. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf, sodass er fast die Besinnung verlor. Da wünschte er sich den Tod und sagte, ich will lieber tot sein, als weiterleben. Ich weiß nicht, wie du so umgehst mit Menschen, die schmollen. Oder wie ist das, wenn du schmollst? Wenn du bockig bist? Gibt es da irgendwie einen Weg, an dich ranzukommen? Gott macht es, glaube ich, so hier bei Jona, dass er ihn so ein bisschen ärgert. Und ja, vielleicht übertreibt das auch ein bisschen und gleich explodiert Jona nämlich. Und wir kennen das von uns selber oder von Menschen, mit denen wir zusammenleben. Es gibt so einen Punkt, dann geht es da drüber und dann gibt es die Explosion und Gott trifft hier wohl doch den Punkt bei Jona. Er macht nämlich weiter und fragt Jona, hast du recht, dass du so zornig bist, weil der Rizinusstrauch verdorrt ist? Jona antwortete, ja, ich habe recht, dass ich so zornig bin und mir den Tod wünsche. Jetzt kommt das drauf an, wie man das so liest. Diesen kleinen Dialog hier zwischen Jona und Gott. Wenn du Gott hier laut und dominant liest Hast du recht, dass du so zornig bist, weil der Rizinusstrauß verdorrt ist? Und Jona dann so sanft: Ja, ich habe recht, dass ich so zornig bin und mir den Tod wünsche. So könnte man es lesen. Ich glaube, es ist anders zu lesen von den Emotionen. Gott sagt sanft: Hast du recht, dass du zornig bist, weil der Rizinusstrauch verdorrt ist? Und Jona explodiert: Ja, ich habe recht. Ich habe recht, dass ich so zornig bin und mir den Tod wünsche. Ich habe recht, ich bin richtig und Gott, du nicht. Der einzig wahre Gott hier im Raum, das bin ich, das bist nicht du. Das wollte Adam schon so, sein wie Gott und Gott degradieren. Jona ringt hier mit Gott, der Machtkampf geht weiter und jetzt geht er in die komplette Phase der Aggression, eine Aggression des Suizides. Ich will lieber tot sein. Ich wische dir jetzt nochmal zum Ende so richtig einen aus, Gott. Der totale Protest gegen dich. Ich wünschte, ich wäre tot. Das ist wie so eine Art Hungerstreik, in den Jona hier jetzt tritt. Was ist eigentlich das Problem von Jona? Was ist das, wo er übers Ziel hinausgeschossen hat? Die Sünde. Also das, wo er das Ziel nicht getroffen hat. Was trennt ihn von Gott? Es ist seine Selbstgerechtigkeit. Es ist nicht das Gute, was er tut, oder dass er also versucht, ein moralisches Leben zumindest davor zu leben, sondern es ist die Motivation zum Guten, nämlich Gott eigentlich doch loszuwerden. Christen, die so drauf sind wie Jona, die alles richtig machen, die brauchen Jesus als ihr Vorbild, als ihren Lehrer, als ihren Herrn, dem sie folgen und dem sie alles richtig tun. Damit sie ihn nicht mehr als Retter brauchen. Weil retten, das braucht Gott nicht. Das haben sie ja schon selbst gemacht, indem sie richtig sind. Das Problem daran ist, dass es meilenweit weg von Gottes Herzen ist. Gnade kann Jona so nicht erreichen. Wir kommen zum Schluss. Da sagte der Herr: Die Rizinuspflanze tut dir leid, doch du hast keine Mühe mit ihr gehabt und sie auch nicht großgezogen. Sie wuchs über Nacht und verdarb über Nacht. Und jetzt frage ich dich, sollte Ninive mir nicht leid tun, die große Stadt? In ihr leben mehr als 120.000 Menschen, die nicht wissen, was links und was rechts ist. Dazu noch viele Tiere. Sollte es mir nicht leid tun? In dieser Frage versucht Gott, um das Herz von Jona zu ringen. Es ist ja so ein Lernprozess. In Teil 1 des Jona-Buches, da ist der Ort des Lernens der Fischbauch. Da dämmert Jona, was Sache ist. Und jetzt sind wir in Teil 2 und der Ort des Lernens ist diese Hütte und dieser Strauch. Und im Teil 1, da gab es so ein wunderbares Happy End. Er ist im Fischbauch. Er erkennt und er tut Buße und er schreit zu Gott und er kehrt um und er kriegt die zweite Chance und er nutzt die zweite Chance. Wow, wunderschönes Happy End. Und jetzt bist du hier wieder in der zweiten Phase und Jona sitzt hier draußen und du denkst, der Rizinusstrauch ist jetzt kaputt und Jona. Und dann hört die Geschichte auf. Textkritiker könnten sagen, wo ist da vielleicht ein Text verloren gegangen? Aber witzigerweise, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, also vom zweiten verlorenen Sohn, endet dort auch. Cliffhanger. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Hatten die keine Fantasie mehr? Oh doch. Aber diese Geschichte ist betont offen gelassen, weil Gott nicht das Bedürfnis hat, immer alles rund zu machen. Er könnte Jona jetzt dressieren, damit er eine heile Welt hat. Macht er aber nicht. Er überlässt ihn seiner Verantwortung, wie er auf Gottes Liebe, auf Gottes Werben, auf Gottes Ansprache reagiert. Wir wissen nicht, wie er darauf reagiert. Und das ist die Chance, dass du dich mit Jona identifizierst. Du kannst im Grunde genommen diese Geschichte weiterschreiben. Wenn du dich in dem älteren Sohn identifizierst, ist es an dir, die Geschichte weiterzuschreiben. Amen.